Der Predigttext für heute steht in 1. Thessalonicher 5, 1 bis 11. Überschrift ist es Leben angesichts der Wiederkunft des Herrn, und ich lese aus der Basisbibel. Nun zu der Frage nach den Zeiten und Fristen, wann das geschieht. Brüder und Schwestern, eigentlich brauche ich euch dazu nichts zu schreiben, denn ihr wisst selbst ganz genau, der Tag des Herrn kommt unerwartet, wie ein Dieb in der Nacht. Gerade sagen die Leute noch, wir leben in Frieden und Sicherheit, da wird das Verderben ganz plötzlich über sie hereinbrechen. So wie bei einer schwangeren Frau plötzlich die Wehen einsetzen, und dann gibt es kein Entkommen. Brüder und Schwestern, ihr lebt nicht im Dunkel. Deshalb wird der Tag des Herrn euch nicht überraschen wie ein Dieb, denn ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören nicht zum Bereich der Nacht oder der Dunkelheit. Wir wollen also nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen vielmehr wach und nüchtern sein. Denn wer schläft, schläft in der Nacht, und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Aber wir gehören zum Tag. Deshalb wollen wir nüchtern sein, gewappnet mit Glaube und Liebe als Brustpanzer und in der Hoffnung auf Rettung als Helm. Denn Gott hat uns nicht dazu erwählt, dass wir seinem Strafgericht verfallen, sondern dazu, dass wir gerettet werden durch unseren Herrn Jesus Christus, der ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir dann noch am Leben sind oder schon entschlafen. Deshalb macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie ihr es ja schon tut.
Ich bete. Lieber guter Vater im Himmel, wir sagen dir von Herzen Dank dafür, dass wir hier miteinander Gottesdienst feiern können, dass wir diese Freiheit genießen dürfen, dass wir diesen wunderschönen Raum haben, in dem wir Schutz und Geborgenheit erleben. Danke dafür, dass wir auch die Gemeinschaft haben, Schwestern und Brüder, mit denen wir gemeinsam jetzt hier zusammen sind. Und das ist das Größte, du mittendrin bist und dass du durch dein Wort zu uns reden willst, dass es nicht nur einfach Buchstaben, Worte, Sätze sind, vor langer Zeit aufgeschrieben und vielleicht für Historiker interessant. Nein, du machst es zu deinem Wort und es wird lebendig und spricht in unser Leben hinein. Dein guter Geist will das bewirken, so auch jetzt, und darum bitten wir. Und wir bitten daher, dass du uns hilfst, recht zu hören, mit offenen Ohren, mit wachem Verstand, und dass es uns tief bis ins Herz fallen und dringen kann. Amen. Liebe Gemeinde, über Nacht hat das Coronavirus bei Tabea zugeschlagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Nachtschwester war infiziert, ohne Symptome, und sie hat die beiden anderen angesteckt. Wir wissen, dass das Virus da ist, aber wir können es nicht sehen. Wir können uns nicht völlig davor schützen. Just haben wir noch gesagt, alles in Ordnung bei uns, und schon ist jemand infiziert. Schriebe Paulus seine Botschaft an die Gemeinde in Thessaloniki heute, dann würde er vielleicht die Frage nach dem Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi eben mit diesem Vergleich beantworten. Denn der Vergleich des Einbruchs funktioniert heute nicht mehr. Die meisten finden am Tage und nicht in der Nacht statt. Doch genauso wenig, wie wir einen Einbruch absolut sicher verhindern können, genauso wenig, dass wir mit dem Virus infiziert werden. Das hat sich eben auch gerade bei uns im Haus gezeigt. Aber keiner weiß, wann das geschieht. Es kommt völlig überraschend, so sehr wir doch wissen, dass es eben jederzeit passieren kann. So, schreibt Paulus, so ist das eben auch mit Jesu Christi Wiederkunft. Oder dem Tag des Herrn. Diese Formulierung finden wir ja schon im Alten Testament sehr häufig. Und sie hat dort einen wahrhaft schillernden Klang. Propheten haben Israel mit diesem Tag des Herrn gedroht. Und sie haben genauso mit ihm den Israeliten auch Mut gemacht und Hoffnung geschenkt. Beides. Der Tag des Herrn kann ein Tag der Freude oder ein Tag des Erschreckens und des Schreckens sein. Die fünf klugen Jungfrauen, von denen Jesus einmal erzählte, haben jubiliert. Und die fünf Törichten, sie waren überrascht und dann entsetzt. Jesus kommt wieder. Maranatha, der Herr komme. So lautet ein frühchristlicher Gebetsruf, den Paulus einmal zitiert. Die ersten Christen haben das inniglich und sehr bald erwartet, auch Paulus. Doch er und mit ihm viele Christinnen und Christen der ersten Generation haben durchaus verstanden, was Jesus einmal sehr deutlich ausgedrückt hat. Zeit und Stunde weiß nicht einmal er. Es kann eben jederzeit geschehen. Und deshalb wollte beispielsweise Martin Luther auch am Tag davor noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Nicht Naherwartung, die dazu versucht und einen dazu bringen kann, alles andere ruhen zu lassen und jetzt nur noch darauf zu warten, sondern stets Erwartung ist das Gebot der Stunde, war und ist es. Und darum geht es Paulus eben in unserem Predigtabschnitt. Wir wissen, dass der Herr wiederkommt, aber eben nicht wann. Es kann gleich sein oder nächste Woche, aber es kann auch genauso gut noch einmal 2000 Jahre oder mehr dauern. Eine Frage der Christinnen und Christen in Thessaloniki von damals ist nicht mehr unsere. Sie wurde in den Versen vor unserem Predigttext von Paulus beantwortet. Wir wissen es, dass es weitaus wahrscheinlicher ist, zu sterben, als lebendig dabei zu sein, wenn Jesus wiederkommt. Und wie die Wiederkunft, so ist eben auch der Tod für uns nicht berechenbar, planbar. Und bei der Wiederkunft sind beide, die schon Verstorbenen und die noch Lebenden, gleichermaßen die, die sich freuen, dass er kommt. Aber wie die Infektion mit Corona, so kommt eben auch der Tod plötzlich. Ja, sogar da, wo er erwartet wird, ist er trotzdem noch eine Überraschung. Das habe ich in meinen Dienstjahren nicht erst hier im Haus immer wieder erlebt. Und ehrlich gestanden, wie die Infektion mit Corona, so macht mir auch der Tod durchaus hin und wieder Angst, weil er der große Unbekannte ist. Und weil ich noch nicht sterben möchte. So haben immer wieder Christinnen und Christen gedacht, gefühlt, sich oft nicht zu sagen getraut, aber eben doch gedacht und gefühlt. Der Herr komme, aber bitte noch nicht so bald, weil das Leben doch gerade so schön ist. Und wie viel mehr gilt das dann für den Tod, der in sich selbst ja nichts Positives hat? Er ist kalt. Er ist das Ende des organischen Lebens. Er ist das Ende von Kommunikation, das Ende von Begegnung mit den Lebenden. Und wir Menschen lieben das Leben. Wir tragen den Überlebenswillen in uns. Das gehört zu unserer DNA. Zu unserer DNA der Geschöpfe Gottes, seiner Schöpfung. Das darf ja, das soll so sein. Wir dürfen das irdische Leben lieben. Es ist ein Geschenk Gottes an uns. Aber wir wissen und sollen das eben auch nicht vergessen, dass das Leben hier begrenzt ist. Und dazu kommt eben auch das andere. Wir erleben ja allenthalben eben auch Situationen, die uns das Leben sauer machen. Geliebte Menschen sterben. Daran erinnern wir gerade im Monat November bei mehreren Gelegenheiten, so heute auf dem Friedhof. Und das ist schwer zu ertragen. Es braucht Kraft, es braucht Mut, um weiterzuleben. Und wenn wir als Christinnen und Christen nicht mit einer rosaroten Brille durchs Leben gehen, sondern wachsam und nüchtern, dann sehen wir auch all die anderen Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und die tun uns weh. Wir leiden als Nachfolger Christi an all dem, was in dieser Welt schief geht, falsch läuft, böse ist. Es tut weh. Ich sage das ganz offen. Bei allem Kopfschütteln und manchmal auch, dass man fast nur noch lachen kann. Aber es tut letztlich weh, was da in Amerika abgeht. Dass da der Riss mitten durch Familien geht und die Menschen sich nicht mal mehr miteinander unterhalten können. Und ein Herr Trump gießt immer noch wieder Öl in dieses Feuer. Das tut weh. Es tut weh, wenn wir uns die vielen kleinen und auch größeren Kriegsherde dieser Erde anschauen. Und das eben nach zwei Weltkriegen mit Millionen von Toten. Wir werden einfach nicht klüger, wir Menschen. Das tut weh. Als unsere Tochter Ronja das erste Mal, ich glaube, sie war ein gutes halbes Jahr, mit meiner Frau in der Uniklinik in Münster war, da war sie im gleichen Gebäude untergebracht wie krebskranke Kinder. Und was ich da gesehen habe, was wir da gesehen haben, das tat weh, wirklich weh. Und auch Corona schütteln wir doch nicht einfach ab. Uns macht diese Krankheit doch zumindest Sorgen. Vielleicht dem einen oder anderen auch Angst. Fazit, wir leben in einer dunklen Welt. Einer Welt, die entstellt ist. Immer noch Schöpfung Gottes mit sehr vielen schönen Seiten. Na klar, keine Frage. Aber eben doch auch eine Schöpfung im Zwielicht. Und je dunkler es um uns ist, desto mehr wünschen wir uns, dass der Herr doch bald wiederkomme. Und wer schwer krank und wer alt und schwach ist, der wünscht, dass er bald sterben darf. Das ist menschlicher schon eine Erlösung. Und als Christin, als Christ sprechen wir eben dann ganz bewusst davon, dass wir heimgeholt werden oder heimgehen dürfen. Also erlöst im tieferen, im geistlichen Sinne. Wir leben auch als Christinnen und Christen in dieser Welt, in dieser eben oftmals so dunklen Welt. Wir leben unter dem Diktat des Todes. Wir leiden unter Krankheiten. Alles das kann den Glauben anfechten, kann unser Vertrauen in Gott stören und ins Wanken bringen. Diese Pandemie kann unseren Glauben negativ beeinflussen, wie vieles andere in dieser dunklen Welt auch. Und deshalb erinnert uns Paulus, so wie die Christinnen und Christen in Thessaloniki damals, erinnert er uns daran, dass wir Schwestern und Brüder Jesu sind. Dass wir als Kinder Gottes leben, die das Licht der Welt kennengelernt haben, die in seinem Licht leben, schon jetzt, die selbst Licht sein dürfen. Kleine Lichter nur im Verhältnis zu dem großen Licht Christi, keine Frage. Aber viele kleine Lichter ergeben ein wunderbares Lichtermeer, das ganz viel Dunkel aufhält. Wir sollen wachsam und nüchtern sein. Am 6. November haben Christinnen und Christen, die verantwortlich in verschiedenen Gemeinden, Bünden, Kirchen, Werken arbeiten, ein Wort zur gegenwärtigen Corona-Krise verfasst. Ich habe es euch draußen an die Litfaßsäule gehängt. Das ist so gut formuliert. So nüchtern und wach wird da die Gegenwart beleuchtet und beschrieben und gesagt, wie wir als Christen in dieser Situation unterwegs sein sollen. Wachsam und nüchtern. Mit diesen beiden Begriffen bleibt Paulus wohlgemerkt bei seiner bildhaften Sprache. Eigentlich, glaube ich, brauche ich das gar nicht zu sagen. Aber es meint natürlich nicht, dass wir nicht schlafen dürften. Wer würde das schon aushalten und schaffen? Und er spricht auch nicht davon, dass wir abends kein Glas Bier oder Glas Wein trinken dürften. Es geht um die bildhafte Geschichte, was er damit ausdrücken will. Wachsam sein. Wachsein heißt, sich nicht von irgendetwas einlullen lassen. Nicht von der Freizeitindustrie. Nicht von den vielen Wundermitteln der chemischen Firmen, der Medizin oder was auch immer, die uns ja nun fast schon ein ewiges Leben versprechen, wenn wir nur dieses oder jenes Produkt schlucken, irgendwo auftragen oder was weiß ich was damit machen. Auch nicht einlullen lassen von vielen frommen, sehr geistvoll klingenden Worten. Wir sollen nicht abtauchen in eine religiöse Scheinwelt, in der wir uns nur noch selbst bespiegeln und in Realität zur Gegenwart verlieren. Wach sein, die Welt sehen, wie sie ist. Sie geistlich sehen mit den Augen Gottes. Mit erhellten Augen, die das Dunkel durchdringen können. Wir sollen uns auch nicht von Leuten und Botschaften dieser Welt blenden lassen. Wach bleiben und sein im Blick auf die Entwicklungen in der Kirche genauso wie im politischen Geschehen. Jeder Christ, jede Christin ist aufgefordert, mitzudenken, Acht zu geben auf das, was Gemeinde Jesu, was Kirche in dieser Welt tun kann, tun soll. Sich einmischen, mitwirken, Zeichen setzen für die Botschaft der Bibel, die Botschaft der Liebe, des Glaubens und der Hoffnung. Leuchtfeuer in der Dunkelheit, die Wege weisen und zugleich Wärme spenden. Wachsam eben auch die jetzige Zeit begleiten. Die Maßnahmen gegen die Pandemie. Wach sein darin, dass wir einander schützen, nicht gefährden. Aber dass wir zugleich auch wach sind darin, dass wir ja wissen, dass der Mensch nicht nur Körper ist, sondern auch Seele und Geist. Dass Menschen eben auch die geistlich-seelischen Beistand brauchen, Gemeinschaft benötigen, Nähe. Dass wir wach sind dafür, dass gewählte Regierungen diese Situation nicht ausnützen, um ihre Macht auszubauen, ihre Befugnisse auszuweiten und zugleich damit letztlich die Demokratie beschädigen. Wach sein. Nicht ständig misstrauen. Vertrauen ist wichtig. Aber eben doch das Ganze wach verfolgen. Und wach sein auch dafür, Verschwörungstheorien zu entlarven, als das, was sie sind, schlichtweg Nonsens. Und vor allem sind sie zerstörerisch und teuflisch. Und hier kommt das Zweite in den Blick, die Nüchternheit. Nüchtern, das heißt mit Verstand. Am Eingang der Kirche ist dieser bitteschön nicht abzugeben. Er ist uns doch von Gott gegeben, um ihn zu nutzen. Wir sollen und wir können Fakten von Mutmaßungen und Halbwahrheiten unterscheiden lernen. Und wir sollen uns nicht von Meinungen und Verlautbarungen emotional mitreißen lassen, die uns vermeintlich einfache Lösungen präsentieren, moralisch Druck aufbauen und gegen irgendwen und vor allem meistens immer gegen die da oben, die Eliten, wettern. Und die vielleicht gar noch vorgeben, allein Gottes Reden weiterzugeben. Prüfet alles. Das Gute behaltet. Auch das, schreibt Paulus. Wenige Sätze nach unserem Predigtext. Wer seinen Verstand gebraucht, wird auch Fachleute hören, ihre Expertise schätzen. Aber er wird genauso wahrnehmen, dass es unter den Fachleuten ja durchaus diese und jene Meinung gibt. Und er wird dabei seine emotionale Intelligenz einsetzen, um auch ein bisschen herauszuspüren, wem er wie stark vertrauen kann und mit welcher Motivation die Leute denn da unterwegs sind. Denn das ist ein fatales Missverständnis von Nüchternheit, dass dabei die Gefühle auszuschalten seien. Nicht nur, dass man keine Gefühle zeigen dürfe, man dürfe sie auch gar nicht haben, um sich von ihnen nicht leiten zu lassen. So lautet da die Devise. Fatal, wenn Menschen so ihre Gefühle unterdrücken, keinen Kontakt mehr zu ihrem Gefühlsleben haben. Da ist dann automatisch quasi auch die emotionale Intelligenz begrenzt. Und es fehlt eben die Fähigkeit, sich auch in andere Menschen hineinzufühlen, einzustellen auf sie, wahrzunehmen, was das bei ihnen auslöst, wie man sich verhält. Gerade auch Christinnen und Christen haben oft Skrupel, ihre Gefühle zuzulassen. Man darf als Christ doch nicht zornig oder wütend sein. Wo steht das? Nüchtern zu sein bedeutet gerade nicht, seine Gefühle auszuklammern, sondern sie ernst zu nehmen, weil sie doch zu uns gehören. Es ist doch erstaunlich, wie menschlich Gott im Alten Testament oft beschrieben wird. Er ist eifersüchtig, er zürnt, er ist voller Leidenschaft für sein Volk. Nüchtern zu sein bedeutet, den Draht zu seinem inneren Kind, zu seinen Gefühlen und innersten Gedanken nicht zu verlieren oder wiederzugewinnen und sie so zu nutzen. Sich nicht von ihnen heimlich beherrschen lassen. Denn sie sind ja da, auch wenn wir sie unterdrücken. Und sie werden dann meistens zum heimlich-unheimlichen Motivator und Beweger. Einer meiner Mitschüler während der Oberstufenzeit war ein kluger Kopf und ein richtig frommer Junge. Kam aus einer sehr frommen Familie, freikirchlichen Familie, Brüdergemeine. Und er war total lieb. Er war einfach viel zu lieb. Und er hat sich so immer weggeduckt, weil da war ein anderer Mitschüler, der hat ihn ständig getriezt und geärgert und gepiesackt. Er hat sich weggedruckt, ausgehalten, geschluckt, bis irgendwann flog der Deckel vom Topf. Ein Dampfkochtopf nutzt die Energie, aber er hat ein Ventil, das davor schützt, dass der Druck ungeregelt, eben explosionsartig sozusagen, sich Raum schafft, sondern dass der Druck geregelt, vernünftig abgeführt und die Energie gut genutzt wird. Wachsam und nüchtern sollen und können wir sein, auch in dieser Pandemie, auch angesichts all des anderen Elends und Leid, auch angesichts des Todes, weil wir da stets den Panzer des Glaubens und der Liebe haben und den Helm der Hoffnung auf das Heil, die Rettung. Aus Liebe können wir verzichten. Wir müssen unser Recht nicht einklagen. Aus dem Vertrauen zu Gott können wir auch den Fachleuten vertrauen, die aus dem Wissen um die kluge, geniale Schöpfung ihre Schlüsse ziehen und die ebenso um den richtigen Weg ringen, wie wir in dieser Pandemie handeln sollten. Wir können ihnen vertrauen, ohne sie eben zu neuen Heilanden zu machen und sie euphorisch hochzujubeln und plötzlich, das ist der Messias, der Herr Drosten oder wer auch sonst, auch das haben wir ja in den Tagen, denke ich, hier und da zumindest so empfunden. Ich zumindest habe es so empfunden. Nein, nüchtern sein. Das, was sie tun, tun sie aus ihrer Profession. Und das tun sie möglichst gut. Weil wir eben auf Gottes Hilfe und seine endgültige Rettung, seine Herrlichkeit, sein Friedensreich hoffen, sind wir davor befreit, dass wir nicht alles von diesem Leben erwarten. Und wir sind geschützt davor, blind zu werden dafür, dass Gott auch heute handelt. Wenn nicht Christinnen und Christen, wer dann könnte in dieser Zeit Glaube, Liebe und Hoffnung leben und so Licht in das Dunkel bringen? Und dabei können wir uns gegenseitig Mut machen, einander aufbauen, nicht die Flügel stutzen, sondern beflügeln. Leider erleben wir auch das in Kirche immer wieder, das Gegenteil. Aber eben auch das Positive, wie Paulus schreibt, und ihr tut es ja schon. Ja, das können wir und sollen wir tun. Ganz egal, wie alt jemand ist, wie schwach und krank, als Kind Gottes hat sie etwas zu bieten, was es sonst nirgends gibt. Leben, Frieden, Freude, Liebe, Wahrheit und Wahrhaftigkeit, Demut. Und da könnte man jetzt noch etliches hinten dranhängen. Und jeder Christ, jede Christin, egal wie gut und schlecht es ihr geht, ihm geht, kann das geben, was sonst niemand geben kann. Gebet. Mit dem direkten Draht zum Schöpfer und Vater im Himmel. Und wir können einander daran erinnern, immer wieder, dass wir geliebte Kinder Gottes sind und so Licht der Welt sein können. Amen.